3 Wochen nach der Katastrophe von Valencia. Immer noch stecken in Spanien Orte in Schlamm und Schutt. Und nach der Flut folgt die Wut. Die Flut an Spaniens Ostküste kam für viele schnell und unvermittelt und hat mehr als 220 Menschen das Leben gekostet. ARD-Korrespondentin Franka Welz ist für das Studio Madrid in die Region gereist. Sie erzählt uns heute von ihren Begegnungen und mit ihr ziehen wir eine erste Bilanz. Ist das die neue Klimarealität? Wie gut oder schlecht sind wir auch hier in Deutschland auf die Folgen des Klimawandels vorbereitet? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 19. November. Hallo Franka.
Hallo. Also wir könnten natürlich jetzt über jeden beliebigen Ort sprechen in der Region Valencia. Da hat es ja um die 80 Ortschaften richtig hart getroffen. Eine davon ist Catarroja. Das ist ein so 30.000 Einwohner Vorort, wenige Kilometer außerhalb Valencias. Und ich bin ja losgefahren und man merkte, okay, hier ist was passiert. Also zunächst ging es langsam los, dass hier oder da mal irgendwie Paletten auf Feldern lagen. Und dann gab es dann aber Momente, wo ich gedacht hatte, ich hätte mir vielleicht auch eher einen Geländewagen mieten sollen, weil es dann plötzlich keine Straßen mehr gab.
Der aussieht immer noch.
Und dann Autokolonnen sich so durch so flussbettartige Mulden gequält haben und mein Navigationssystem immer sagte, ja, komm, hier geht's nach Catarroja. Also jeder Weg führte ins Nichts, weil buchstäblich wieder ein Übergang über einen Wasserweg weggerissen war und es gab da keine Straßen mehr. Und dann kommt Catarroja. Und man hat uns dort auch gar nicht erst reinfahren lassen, sondern wir mussten dann in diesem auch übrigens von Schlamm bedeckten Industriegebiet parken. Wir mussten dann tatsächlich das letzte Stück, weil wir dann gesehen haben, dass viele Freiwillige auch einfach irgendwie in ihren weißen Schutzoveralls einfach über die Bahngleise rübergegangen sind. Und das wirkte zeitweise wie so eine Ameisenstraße. Und dann war es letztlich so, dass um überhaupt reinzukommen mit unserem Team, wir dann eben auch da durch das Gleisbett dann noch über eine Mauer rüber. Und dann kam der Punkt, wo ich dann mich umguckte und nur dachte, ui, so viel Schlamm, so viel Zerstörung und so viele schrubbende Menschen, die jetzt einfach gemeinsam anpacken und versuchen, das Unmögliche irgendwie zu lösen.
Und welches Bild ist dir im Kopf geblieben?
Ich würde sagen, es sind so zwei Bilder, Schlamm und Autoberge. Ich bin selbst fast 1,80 Meter groß und habe mich einfach mal vor so einen Berg gestellt und der ging noch deutlich höher, höher als ich. Da habe ich Schicksale gesehen, wo einem wirklich der Atem stockt.
Y esta era el comedor de mi casa. Entró por el comedor. Entonces, como no por la cocina estaba cerrado, no pudo salir.
Ein älterer Herr, Camelo Rodriguez heißt der, hat uns gezeigt, was von seinem Haus übrig geblieben ist, durch das wirklich Bäume und Autos wie Torpedos, so hat er es genannt, hindurchgeschossen sind. Und das hat dazu geführt, dass die Trennwand zum Nachbarhaus weg ist, dass das Wasser, weil es durch die Küche nicht rausfließen konnte, dann halt sich seinen Weg gesucht hat, wie Wasser das so macht. Und dann also auch richtig ein Schlafzimmer weggehauen hat und bis hin zu einer Außenmauer.
Esa casa es la del vecino. Como allí hay dos casas que no estaban, había un muro. Entonces tumbó el muro. Tumbó la medianera, tumbó esta.
Also das ist alles weg. Seine Nachbarn sagten noch ganz traurig, sein Haus sei super bonito gewesen, also super schön und jetzt hätte er gar nichts mehr. Aber die Gefasstheit, mit der uns da durchgeführt hat und auch dann einfach gesagt hat, wir brauchen jetzt Maurer, wir müssen hier trocknen, wir müssen das hier jetzt Stück für Stück wieder bewohnbar machen, aber das wird dauern, das mit so einer Selbstverständlichkeit, also dass man so denkt, okay, das ist jetzt so und da wird auch nicht mit den Händen gerungen, sondern das muss jetzt passieren.
Was würdest du sagen, ist dort vor Ort bei den Menschen jetzt das vorherrschende Gefühl? Ist es Schock? Ist es Enttäuschung? Ist es Trauer über die vielen Toten? Da sind ja insgesamt 220 Menschen gestorben.
Also ich glaube, das ist eine Mischung und vor allen Dingen zum Beispiel die Phase des wirklich Trauernkönnens, zu der kommen die noch gar nicht. So dass, glaube ich, dass jetzt alles so Stück für Stück, wie das ja oft so ist, jetzt ist man erstmal beschäftigt und diese ganzen anderen emotionalen Phasen, das wird jetzt alles erst so sukzessive kommen, weil das natürlich auch mit dem Wiederaufbau nicht so schnell vonstatten gehen wird und dann vor allen Dingen eben auch das Ausmaß, jetzt sind die ja alle erstmal mit ihrem eigenen Einzelschicksal beschäftigt, aber dass dieses Ausmaß sich erst dann so richtig durchschlagen wird in einiger Zeit. Und dann kommt ja noch dazu, dass die andere Emotion ist, es ist wirklich sehr viel Frustration und Wut da. Es haben uns auch immer wieder Menschen auf der Straße angesprochen und teilweise auch sehr, sehr wütend. Also wir haben da eine Gruppe von Frauen getroffen, die haben sich gar nicht mehr eingekriegt und einfach noch gesagt, 4 Tage ohne Wasser wären sie gewesen. Ohne die Freiwilligen, die jungen Leute, sagten sie immer, wäre hier gar nichts gegangen. Man konnte auch überall so von Balkonen oder es hingen auch immer wieder so bemalte Bettlaken oder Schilder, Transparente, wo immer wieder drauf stand, gracias voluntarios, ne? Also vielen Dank an die Freiwilligen. Manche Leute haben so Herzen dann in verschlammte Auto-Windschutzscheiben gemalt. Und diese Freiwilligen, also die waren wirklich vom ersten Moment an, aber auch als dann die, ich sag mal, professionellen Helfer da waren, immer noch ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Arbeiten. Und deshalb konnte man zum Beispiel auch in der Region Madrid kurzzeitig kaum noch Gummistiefel und Schrubber kaufen, weil natürlich auch viele Leute aus Madrid dahin gekommen sind, um wirklich buchstäblich Schlamm zu schrubben. Und das waren so diese zwei Pole, also Schock, Dankbarkeit und dann kommt noch ein dritter Aspekt dazu, große, große Wut auf die Politik, dass das so unvermittelt über die Menschen dort hereingebrochen ist. Als es losging, lag das Ganze auf den Schultern des örtlichen Feuerwehrkommandeurs von Valencia, wo man schon denkt, ui, das ist sportlich. Dann hat ja der Regionalpräsident Mazón von der konservativen Volkspartei sich erstmal 4 Tage Zeit gelassen, bis er 500 Soldaten aus Madrid zur Unterstützung angefordert hat. Aber am Ende des Tages ist es jetzt so, dass da fast 20.000 Einsatzkräfte vor Ort sind. Und zwar sind das Feuerwehreinheiten aus dem ganzen Land, also nicht nur aus der Generalitat Valenciana. Es sind Polizeieinheiten, die Guardia Civil ist da, die UME ist endlich auch da. Das ist so eine militärische Katastrophenschutzeinheit. Und normale Armee ist da. Die haben auch dann mehr und mehr die ganze Organisation und Koordination in die Hand genommen. Und das konnte man dann sehen, dass das dann so von Tag zu Tag immer ein bisschen organisierter wurde.
Trotzdem hast du gesagt, ist eins der vorherrschenden Gefühle der Menschen immer noch Wut. Wie bewerten die Menschen vor Ort denn das staatliche Krisenmanagement insgesamt?
Also da haben mir einige gesagt, freiwillige 10 Punkte, Staat, Regierung 0. Also es wird da von Staatsversagen gesprochen. Und diese Wut, die hat sich natürlich auch ihre Wege gesucht. Zum einen, es gab ja die Bilder, die auch alle gesehen haben, als das Königspaar, also Felipe VI. Und Letizia und Ministerpräsident Pedro Sanchez von den Sozialisten und der Regionalpräsident der Region Valencia, Carlos Mazón von der konservativen Volkspartei. Das war jetzt nicht in Catarroja, sondern ein Ort weiter, Paiporta, den es auch sehr schlimm erwischt hat, da zu Besuch waren, also mit ihrem Tross da einfuhren und dann erstmal mit Schlamm beworfen worden sind.
Das stand nicht im Protokoll. Felipe muss sich abschirmen lassen. Die Bürger bewerfen das Königspaar mit Schlamm. Assassino, ruft die aufgebrachte Menge, Mörder. Vor Wut über das Krisenmanagement nach der Flut. Aber auch aus Verzweiflung.
Wobei man da ein bisschen differenzieren muss. Also da war, glaube ich, schon viel authentische Wut und Frustration dabei. Da waren aber wohl auch einige Leute dabei, die das Ganze noch ein bisschen anfachen wollten aus politischen Interessen. Denn die Bürgermeisterin von Paiporta hat gesagt, sie kannte viele von denen gar nicht. Und das ist ein kleiner Ort. Ich kannte die nicht, die kannten mich nicht. Also da waren auch Leute von außerhalb gekommen. Das hat schon auch eine Rolle gespielt. Aber es ging ja noch weiter. Es gab dann am 9. November eine Großdemonstration in Valencia selbst. auf diesem wunderbar prächtigen Platz vor dem Rathaus. Also da ist so ganz viel Art Deko und es ist eigentlich wunderschön. Und da haben sich bestimmt 130.000 Menschen, so offizielle Angaben, eingefunden.
Sie sind wütend, traurig und solidarisch mit den Flutopfern. Tausende protestieren gegen das Krisenmanagement der Regierenden in Valencia und Madrid.
Sie fordern lautstark den Rücktritt des Regionalpräsidenten, aber der will erst aufklären, wenn alles aufgeräumt ist. Kaum vorstellbar, dass sich damit die wütenden Bürger beruhigen lassen.
Viele trugen Schilder, Dimission Mazón, also Rücktritt Mazón. Andere wollten ihn gleich im Knast sehen. Die nächsten waren auch, aber auch sauer auf die Zentralregierung. Und da waren dann auch ganz bewegende Szenen. Ich habe zum Beispiel ein Ehepaar getroffen, die mit einer Flagge der Region Valencia rumliefen, die voller Schlamm war. Und die hat dann auch nur gesagt, also das ist der Schlamm aus dem Ort, wo meine Schwiegermutter ihr Haus hat. Sie sagt, sie und ihre fünfköpfige Familie hätten ohne die Freiwilligen tagelang nichts zu essen gehabt. Andere waren sehr sauer, dass der Klimawandel nicht ernst genommen wird und wünschten sich halt neben diversen Rücktritten als wichtigste Konsequenz, dass das jetzt endlich ernst genommen wird, weil das die neue Realität ist.
El gobierno valenciano y de España son los responsables los dos, porque ninguno de los dos ha hecho absolutamente nada para el pueblo valenciano y nos están dejando hace más de una semana y nos han dejado solos. Gracias a los voluntarios está saliendo esto adelante.
Lass uns noch mal schauen, woher diese Wut kommt. Dass diese Fluten und die Erdrutsche die Menschen im Osten Spaniens so überrascht und so hart getroffen haben. Was ist da in Sachen Warnsystem falsch gelaufen?
Es gibt ja so verschiedene Warnstufen. Also der staatliche Wetterdienst hatte schon ganz, ganz früh um den 29. Oktober herum Warnstufe Rot ausgegeben. Und dann können die aber nicht sozusagen den Knopf drücken, dass dieses SMS-Warnsystem ausgelöst wird. Dafür ist tatsächlich der regionale Katastrophenschutz in den jeweiligen autonomen Gemeinschaften, also sowas wie unsere Bundesländer, zuständig. Und das ist nicht passiert.
Okay, also die Leute haben keine Warn-SMS bekommen, als sie eine hätten bekommen müssen.
Also sie haben sie bekommen, aber da stand das Wasser in Catarroja oder in Paiporta, das ist auch ganz um die Ecke, bereits Meter hoch.
Also wenn wir diesen Abend so ein bisschen rekonstruieren, wann kam die SMS, wann hätte sie kommen müssen?
Also die Warn-SMS kam erst so gegen 20 Uhr. Die hätte Stunden vorher kommen müssen und man muss, glaube ich, auch nochmal darüber reden, ob sowas dann reicht oder ob man nicht, wir haben auch natürlich auch mit Meteorologinnen gesprochen und Wanderexperten und die sagen, also es muss eigentlich viel weiter gehen. Also wir dürfen künftig nicht nur sagen, Achtung, da kommen sintflutartige Regenfälle, sondern wir sagen euch jetzt auch, was ihr machen müsst. Also Schutz suchen, im Haus bleiben, Auto stehen lassen, weg aus Tiefgaragen. Also viele sind ja auch gestorben, weil sie gedacht haben, das sei eine normale Flut. Hochwasser gibt's da immer mal. Mhm. Und ihre Autos noch schnell aus den Tiefgaragen rausfahren wollten. Und dann wurden sie halt mit diesen Autos weggerissen. Also das ist der zweite Punkt. Also Warnen allein reicht nicht mehr, weil das ja häufiger vorkommen wird, gerade in der Mittelmeerregion.
Ja, da sind wir beim Thema Klimakrise. Wie außergewöhnlich ist die Wucht dieser Flut für die Region Valencia?
Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass es Hochwasser in der Region gab. Und auch dieses Wetterphänomen, was ja im Spanischen Dana abgekürzt wird, auf Deutsch heißt es Kaltlufttropfen und das beschreibt es auch ganz gut, das ist jetzt auch kein Novum. Das ist auf der Iberischen Halbinsel gerade um diese Jahreszeit eigentlich sehr, sehr typisch und damit sind auch Unwetter verbunden. Aber was neu ist, ist die Extremität. Kurz zur Erinnerung, Kaltlufttropfen heißt letztlich, dass wir ein kleines Tiefdruckgebiet haben, das sich ganz hoch in der Atmosphäre befindet und dadurch dann Einfluss auf das Wetter nehmen kann. Und was jetzt dann hier passiert ist in diesem Fall, hat eben damit zu tun, dass das Mittelmeer sich seit Jahren aufheizt. Das heißt, es steigen Massen an Feuchtigkeit auf, mehr Wolken bilden sich. Und wenn das dann auf diesen Kaltlufttropfen trifft, das ist dann der Moment, wo diese Wassermassen entstehen, die dazu geführt haben, dass es da zum Teil innerhalb von 8 Stunden an einigen Orten so viel geregnet hat wie sonst in einem ganzen Jahr. Und das war so ein bisschen das Problem, dass man zwar Überflutungen kennt und es haben auch viele gesagt, das war keine normale Flut und dass man da auch diese Danas kennt, aber dass man diese neue Realität, dass man auf die noch nicht so richtig eingestellt ist. Also ich glaube, wie gesagt, das Ausmaß war den Menschen nicht klar, sonst wären die ja nicht in ihre Tiefgarage gegangen, weil das jetzt erstmal relativ normales Hochwasserverhalten ist bei vielen Menschen, dass man denkt, okay, ich fahre das Auto noch schnell raus und nicht bedacht haben, dass wenn derartige Wassermassen kommen, Tiefgaragen natürlich Todesfallen werden und zwar innerhalb von Sekunden. Und das andere ist, dass ja nicht nur zu spät gewarnt wurde, sondern eben auch, ich sag mal zwar, gesagt hat, Achtung, 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 schlimmes Unwetter, aber A, war es zu spät und B, ist das jetzt noch nicht verbunden gewesen mit so einem gewissen Leitfaden, würde ich es mal nennen, ne? Dass man sagt, so, das ist jetzt Fall X und da ist zu tun das, das und das, ne? Also, dass man eben nicht nur sagt, sintflutartige Regenfälle, sondern dann eben auch eine Handlungsanweisung gibt oder am besten, die jetzt eigentlich auch schon immer überall aushängt oder auch in den Schulen. Also das müsste man jetzt eigentlich mal gucken, dass man solche Sachen, wie man das ja auch schon bei Hitzewellen, da hat man ja nun leidvolle Erfahrungen. Also in Andalusien wird das ja schon sehr intensiv gemacht. Wenn man dann Bus fährt, stehen da auf diesen Infotafeln, die wir auch haben, wo ja normalerweise Werbung läuft, sind da immer Hinweise, trinken Sie genug, gehen Sie nicht nachmittags raus, wenn es am heißesten ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wird man jetzt auch für diese Hochwasser- und extremen Starkregenereignisse machen müssen, damit die Leute das verinnerlichen.
Okay, also die Warnung hätte früher kommen müssen und konkrete Handlungsanweisungen hätten möglicherweise auch Leben gerettet. Aber auch als das Ausmaß dieser Überschwemmungen deutlich war, hat es ja anscheinend trotzdem noch lange gedauert, bis Hilfe eingetroffen ist. Wer ist dafür politisch verantwortlich?
Das Hauptversagen lag bei der Regionalregierung, das kann man nicht anders sagen. Ein typisches Phänomen hier ist, wenn Regierungen wechseln in Bundesländern in Spanien, dann wird gerne die Politik der Vorgängerregierung rückgängig gemacht. Die Konservativen sind seit 2023 in der Region Valencia an der Macht. Eine der ersten Amtshandlungen von Mazón war, ein gerade frisch gegründetes Katastropheneinsatzteam als Strandbar zu verspotten und wieder abzuschaffen. Man darf auch nicht vergessen, dass die konservative Volkspartei im Bund mit den Ultrarechten von Vox auch sich weiterhin sehr sperrt gegen Maßnahmen gegen den Klimawandel. Und solche Sachen sind natürlich fatal, wenn dann solche Katastrophen in dieser Heftigkeit und dieser Schnelligkeit und Plötzlichkeit über eine Region hereinbrechen. Aber die Zentralregierung in Madrid sah halt auch nicht gut aus. Also weil es tatsächlich ein tagelanges Hin und Her über Zuständigkeiten gab, was natürlich in einer solchen Situation das Schlimmste ist, was man machen kann. Mhm. Das hat letztlich dann dazu geführt, dass kostbare Zeit verloren gegangen ist, in der man womöglich noch Menschen hätte lebend retten können, für die das natürlich, je länger das dauert, umso unwahrscheinlicher wird.
Und wie sehr beeinträchtigen solche politischen Streits auch den Wiederaufbau, zum Beispiel in Catarroja?
Also das ist die große Frage. Die Frage ist, wie lange dauert das? Reicht das bisher dafür zur Verfügung gestellte Geld? Bisher beträgt das Hilfspaket aus Madrid ja so Pi mal Daumen 14 Milliarden. Da sind aber Wirtschaftshilfen dabei, Aufbauhilfen und so weiter. Regionalpräsident Mazón, der hatte schon mal Hilfen in Höhe von mehr als 30 Milliarden Euro gefordert. Das entspricht etwa dem Gesamthaushalt der Region Valencia. Und es ist, wenn man das gesehen hat, die Frage auch, baut man da wieder auf, wo vielleicht auch gar nicht erst hätte gebaut werden dürfen? Denn also Hochwasser gab es in dieser Region immer mal. Eine, die die Leute noch gut in Erinnerung haben, Überflutung war 1957. Und es gibt eigentlich so Gebiete, die sozusagen so Überlaufgebiete sein sollten, damit, falls Wasser kommt, das dahin kann. Die wurden aber in den 90er Jahren, und nicht nur da, sondern in der gesamten Mittelmeerregion, die ist ja krass eng bebaut. Also da geht ja zum Teil die Strandpromenade eines Ortes nahtlos in die des nächsten über. Und darum hat sich halt in den 90er Jahren niemand so richtig geschert, weil man einfach nur Dollar- bzw. Pesetenzeichen in den Augen hatte und einfach gesagt hat, bauen, bauen, bauen. Und die Leute da, die in diesen Gebieten jetzt wohnen, die haben halt den Preis dafür bezahlt.
Ja, an die Diskussion kann ich mich auch nach der Flutkatastrophe im Ahrtal erinnern, nämlich an die Frage, macht es überhaupt Sinn, das wieder genauso aufzubauen? Mhm. Und sowas kostet ja eben auch richtig Geld. Also gerade wenn wir uns anschauen, dass Forscherinnen und Forscher immer wieder sagen, dass solche Jahrhundertfluten demnächst viel häufiger auftreten könnten als nur alle 100 Jahre und sowas eben Menschenleben und sehr viel Geld kostet für den Wiederaufbau, ist Spanien und vielleicht auch Europa insgesamt überhaupt vorbereitet auf so eine neue Klimarealität?
Ganz ehrlich, nein. Wenn wir jetzt mal in der Region Valencia oder in dem Mittelmeerraum bleiben, da hängt ja unheimlich viel dran. Also es geht ja nicht nur jetzt darum, dass Leute da buchstäblich ihr Zuhause verloren haben, sondern dass viele mit ihren Autos ihre Existenzen verloren haben. Viele davon waren Fahrer, Taxi oder Lieferfahrer. Dass jetzt aber auch die Frage ist, was passiert mit vielen Jobs in der Region. Also Valencia ist ja schon so ein kleines Industrieherz Spanien. Ne? Da gibt es viele kleine und mittelständische Firmen in den Vororten. Industrieparks sind betroffen. Wir wissen immer noch nicht, was mit der Landwirtschaft wird, neben der zerstörten Infrastruktur von Straßen und Brücken. Es ist ja auch unheimlich viel Benzin, Batterieflüssigkeit, Öl und was weiß ich noch an toxischen Substanzen da in die Äcker geflossen.
Das wird dann weggeschwemmt und sickert dann in den Boden.
Genau, also 25.000 Hektar landwirtschaftlicher Boden sind betroffen und das ist eine Region, die sich sehr auf den Ökolandbau spezialisiert. Das macht es ja auch noch so bitter, weil Valencia ist ja auch noch gerade Umwelthauptstadt Europas und die machen da wirklich viel, schon seit vielen Jahren, um halt auch urbanes oder überhaupt Leben in Zeiten des Klimawandels zuzulassen. Und das Problem ist, dieses Land hat halt mehrere Schwachstellen und im Mittelmeerraum ist es halt die Schwachstelle Starkregen, Überflutung, Stürme, was damit zusammenhängt, dass das Mittelmeer sich kontinuierlich aufheizt. Und darauf ist man, glaube ich, noch nicht so eingestellt, wie man eingestellt sein müsste. Denn das wird ja hier die neue Realität oder ist es schon?
Und weil eben nicht nur die Bilder aus Spanien jetzt sehr erinnert haben an die Flut vom Ahrtal vor 3 Jahren in Deutschland, sondern eben auch die Probleme, die da dran hängen. Mhm. Also wie kann rechtzeitig gewarnt und geholfen werden? Wie kann richtig gebaut werden und eben auch vorgebeugt werden? Was kann Deutschland und was können andere Länder jetzt davon lernen, was in Spanien passiert ist?
Ich weiß, das ist ein Reizwort für viele und viele können es auch nicht mehr hören. Aber zum einen, also der Klimawandel und seine Folgen, das ist schon lange kein hypothetisches Problem mehr. Man muss das ernst nehmen und man muss da auch Szenarien durchspielen. Man muss zum Beispiel tatsächlich nochmal kritisch gucken. Also wir hatten ja auch, glaube ich, in Bayern unlängst die Diskussion, dass man sagt, ach, diese Überlaufflächen braucht man nicht und bums, dann brauchte man sie doch. Mhm. Und da kommt ja unser föderales System in Deutschland ja auch manchmal an seine Grenzen. Also dass man in solchen Fällen vielleicht auch überlegen müsste, ob man dann das Management sehr schnell in eine zentrale Hand legt, einer politisch unabhängigen Organisation, damit eben dieses Gezacker und diese politischen Gräben, die in Spanien so tief sind wie kaum woanders, dass die nicht dazu führen, dass kostbare Zeit verloren wird und man sich eigentlich in einer unwürdigen Diskussion verstrickt, während Leute buchstäblich absaufen. Das wird hier jetzt ja auch diskutiert. Wie macht man das jetzt, dass man einerseits lokale Expertise, also man braucht ja Kenntnis vor Ort, und aber eine schnelle und völlig unpolitisierte Koordination, wo es wirklich nur darum geht, da zu helfen, wo man helfen muss. Denn das wird häufiger passieren hier. Das kann Jahre oder das kann eine Generation dauern, bis das da wieder aufgebaut wird. Aber das Problem ist, das ist jetzt halt eine dauerhafte Risikoregion oder gefährdete Region für genau das.
Vielen Dank, Franka.
Ja, sehr gerne, Victoria.
Franka Wells Recherchen im spanischen Katastrophengebiet und alle neuen Entwicklungen in der Region findet ihr natürlich auch auf tagesschau.de. Autoren dieser FKM-Folge sind Marc Hoffmann und Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Adele Messmer, Viktor Veresch und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. Eine neue Folge FKM gibt's morgen wieder. Da sprechen wir über die Zukunft der Schuldenbremse und klären, was für und gegen ihre Reform spricht. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Ich bin Viktoria Koopmann. Macht's gut. Tschüss.